herzlich. Was für eine hochspannende Situation dort am Jordan. Am Jordan, die Menschen kommen aus dem Bergland, aus Judäa, sie kommen aus Jerusalem, sie haben manchmal tagelange Märsche hinter sich, durch die Hitze, durch die Wüste. Weite Wege legen sie zurück, um dann an eine Furt zu kommen, an den Jordan. Und dort am Jordan steht dieser wilde Mann mit seinen Kamelhaaren gewandt, mit seinem Ledergürtel, so ein ganz wilder Typ. Und er ruft die Menschen zur Umkehr, er ruft sie zur Buße. Und die Menschen kommen freiwillig. Ich meine, ich bin heute Morgen nur hier mal ganz gemütlich von Rodenbach übers Hölzchen hier rüber gewandert. Diese Leute haben Stunden durch die Hitze, Durst, staubige Wege auf sich genommen, um an diesen Jordan zu kommen. Und warum kommen sie dort an diesen Jordan? In unserem Grundgesetz heißt es, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Ich glaube, diese Menschen, die Gesellschaft damals in Israel, in Jerusalem, in Judäa, in dieser Umgebung, die Gesellschaft damals, die hatten doch noch einen Vorteil gegenüber unserer heutigen Zeit. Sie hatten nämlich ein Bewusstsein dafür, dass man das Leben verantwortlich vor Gott leben muss. Dass es eine Verantwortung vor Gott, dem Schöpfer, gibt. Wir haben wunderbar eben diese Lobpreislieder gesungen. Heilig, heilig Herr, die Schönheit, deine Schönheit dürfen wir besingen. Aber diese Herrlichkeit, diese Doxa Gottes aushalten zu können, als Mensch sich in die Nähe Gottes begeben zu können. Wir kennen es aus der Berufungsgeschichte von Petrus, als Petrus dem Herrn begegnet, als er Jesus als den Sohn Gottes erkennt, ruft er aus: Weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Menschen damals hatten ein Bedürfnis nach Vergebung. Sie hatten ein Bedürfnis, dass ihr Leben vor Gott in Ordnung kommt. Sie hatten eine Sehnsucht danach, wieder rein zu werden. Sie hatten eine Sehnsucht danach, vor Gott bestehen zu können, und sie hatten auch Angst. Angst, mit ihrem Leben nicht vor Gott bestehen zu können. Auch das hatten sie. Und Johannes spart nicht. Die Axt ist schon angelegt. Der Richter kommt. Und das mag zunächst einmal erschüttern. Das mag bedrohlich wirken. Aber ist es denn besser für Menschen, wenn sie überhaupt keine Achtung mehr haben, keine Ehrfurcht kennen, kein Bewusstsein dafür haben, dass ich mein Leben zu verantworten habe? Die Menschen damals kannten dieses Bewusstsein. Warum sind sie nicht in den Tempel nach Jerusalem gegangen? Warum sind sie dort nicht hingegangen, wo man offiziell Opfer bringt, wo man offiziell Sündopfer darbringt? Nein, die Vollmacht des Vorbereiters des Messias, diese Vollmacht, die zog sie an den Jordan. Und dort lassen sie sich taufen. Und wie ging diese Taufe vor sich? Sie stellen sich vor den Täufer, der dort an dieser Furt im Wasser steht. Sie verneigen sich, sie gehen unter ins Wasser hinein, sie gehen in die Tiefe hinein. Und vor dem Täufer, wenn sie wieder hochkommen, bezeugen sie. Was haben sie dort am Jordan bezeugt, wenn sie dort in dieses Wasser hineingegangen sind? Sie haben bezeugt, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich brauche Vergebung. Das haben die Menschen dort bezeugt. Den Mut zu haben, ins Wasser hineinzugehen und vor allen anderen zu zeigen, mein Leben ist nicht in Ordnung. Es stimmt nicht. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Reinheit. Oh, es ist ein heilsamer Moment. Ein zutiefst heilsamer Moment, wenn Menschen eine solche Erfahrung machen, dass sie Vergebung ihrer Schuld brauchen. Dass sie das nötig haben. Dass sie das darauf angewiesen sind. Es ist ein heilsamer Moment. Und es ist ein heilloser Moment, wenn Menschen nicht mehr darum wissen, dass es einen Gott gibt, vor dem ich mein Leben zu verantworten habe. Wenn das Wissen um Gut und Böse schwindet, wenn alles miteinander verschwimmt und der Mensch nur noch selbst bestimmen muss, was denn gut und richtig sei, und auf einmal alles relativ wird, C.S. Lewis hat ein ganz wichtiges Buch geschrieben, Die Abschaffung des Menschen. Und in diesem Buch beschreibt er die Situation, was passiert, wenn Menschen ihr moralisches Bewusstsein verlieren. Wenn Menschen ihr Bewusstsein für die Realität von Gut und Böse verlieren. Wenn alles relativ ist, dann verliert der Mensch sein Menschsein. Diese Menschen am Jordan sind Menschen geblieben. Sie sind Menschen geblieben. Menschen, die wissen, dass sie ihr Leben vor Gott leben, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott. Und dass sie aus eigener Kraft vor Gott nicht bestehen können, sondern dass sie auf Vergebung angewiesen sind. Paulus sagt das im Römerbrief, ich elender Mensch. Das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer will mich denn erlösen von diesem sündigen Leibe, von diesem Verhängnis, das auf meiner Existenz liegt und lastet. Und jetzt kommt Jesus an den Jordan. Er kommt von Galiläa. Von Galiläa wandert er hinunter, der ist noch länger unterwegs gewesen, bis er durch die judäische Wüste hindurch am Jordan mehr oder weniger entlang, dann irgendwo so ungefähr 20 Kilometer von Jericho weg oder 30, ich weiß es nicht genau, da gab es diese Furt, da gab es diese Senke im Jordan, wo die Strömung nicht so stark ist, wo Menschen im Wasser stehen können und untergehen können. Und Jesus kommt aus Galiläa dorthin an den Jordan. Er reiht sich ein unter die Taufenden, unter die, die sich taufen lassen wollen. Dem habe ich gerade gesagt, jetzt gehen doch die Menschen in den Jordan hinein, in dem Bewusstsein, dass sie Vergebung ihrer Sünde brauchen. Sie bekennen sich zu ihrem Sündersein. wenn sie dort in den Jordan eintreten, mysteriös, geheimnisvoll. Warum will denn der sich taufen lassen, der im Einklang mit dem Willen Gottes ist, wo doch die Taufe das Zeichen einer Umkehr ist? Da will sich also Jesus taufen lassen, dessen Leben doch im Einklang mit Gott ist, der den Willen Gottes lebt. Was soll das bedeuten? Was soll diese Taufe für Jesus denn sein? Die Kommentatoren haben immer wieder gerätselt, könnte das sein einschneidender Berufungserlebnis gewesen sein? Nein, Jesus war sich seiner Gottessohnschaft bewusst. Aber er tritt an den Jordan und er sagt etwas ganz Merkwürdiges. Ich lese uns einmal den Text. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Alle Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Was bedeutet das für die Taufe von Jesus? Alle Gerechtigkeit bedeutet letztendlich alles das, was Gott durch seine Tora erwartet, durch die Weisung zum Leben, das, was Gott von einem Menschen erwartet, das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass sich alle Gerechtigkeit erfüllt. Und letztendlich bedeutet es, dass der Sohn Gottes sich unter den heiligen Willen des Vaters stellt. Unter den heiligen Willen des Vaters stellt. Dass sich die Gerechtigkeit Gottes erfüllt, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel und auf Erden. Aber was ist denn der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes des Vaters? Wenn Jesus in dieser Taufe deutlich macht, dass dieser Wille sich zu erfüllen hat, weil er sich dem Willen Gottes ganz unterstellt, das ist ja was anderes als Sündenvergebung. Nein, Jesus hat einen anderen Grund, warum er sich taufen lässt. Nämlich die Taufe, die an Jesus geschieht, ist zunächst einmal ein Akt der Solidarität. Es ist nämlich der Akt der Solidarität, dass sich Jesus, der Sohn Gottes, mit allen Sündern solidarisiert. Er geht zu den Sündern, zu denen, die zu ihrer Schuld und Sünde sich bekennen. Und seine Taufe ist ein vorlaufendes Sinnbild für sein Leiden und Sterben am Kreuz. In Lukas 12, Vers 50 sagt Jesus: Aber ich muss mich taufen lassen. Und das ist seine zweite Taufe. Mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, dass sie vollendet wird. Das Eintauchen in den Jordan ist sozusagen die Versenkung des Menschen in den Fluten, die den Tod bringen. Für den Israelit war das Meer, das Wasser immer etwas Bedrohliches. Und Jona wird ins Wasser geworfen und geht im Meer unter. Und Jesus überträgt dieses Bild der Taufe auf seinen Leidensweg, sodass die Taufe ein Synonym wird, ein Sinnbild für sein Leiden und Sterben am Kreuz. Und das Johannesevangelium weiß das dann auch recht zu deuten, als der Täufer dann Jesus, den Sohn Gottes, sieht, ruft er aus: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Jesus solidarisiert sich mit den Sündern. Er geht mit ihnen ins Wasser hinein, er geht stellvertretend für sie in die Taufe des Todes hinein, die der Sünder gar nicht gehen kann, den Weg in das stellvertretende Sterben, in den Tod hinein, um durch die Kraft seiner Auferstehung Sünde und Tod zu besiegen, nämlich die Macht der Sünde, wie das später der Apostel Paulus schreibt. Und so ist Jesus, und das ist sein Selbstverständnis, was er von sich selbst bekennt, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus lässt sich taufen, er solidarisiert sich mit den Sündern und seine Taufe ist ein Sinnbild, ein vorlaufendes Sinnbild für sein Leiden und Sterben. Und so wird aus der Taufe des Johannes, die im Grunde einfach nur das Eingeständnis des Sünderseins und die Bitte um Vergebung beinhaltet, aus der christlichen Taufe, aus der Taufe auf den Namen Jesu Christi, nicht nur Vergebung der Schuld, sondern Übereignung als ein Eigentum unter die Herrschaft Jesu Christi. Aber wisst ihr, um das wirklich zu verstehen, dass Jesus die Solidarität, dieses Eintreten für die Sünder, für die Menschen, die Vergebung ihrer Schuld brauchen, das ist wunderbar, das zu sehen. Wisst ihr, Johannes spricht vom Richter, vom Gericht. Aber Jesus ist erstmal nicht zum Gericht gekommen, sondern Jesus ist in die Nähe der Sünder gekommen. Harald hat es uns heute Morgen gerade am Anfang gesagt, er ist der bekannte Zachäus. In Israel war der Zachäus verloren. Für den gab es keine Rettung, für den gab es keine Vergebung. Der war ausgeschlossen vom Volk Gottes. Ein hoffnungsloser Fall. Und kein frommer Jude hätte sich auch niemals in die Nähe dieses Sünders gewagt. Und Jesus sagt, ich muss in dein Haus einkehren. Ich muss zu dir kommen. Jesus hat sich den Sündern zugewandt, die verachtet sind, die von den anderen verurteilt wurden, auf die die anderen herabgesehen haben. Ja, Jesus hat sich nicht nur taufen lassen, sondern er hat diese Solidarität mit den Sündern gelebt. Das, was in der Taufe zum Ausdruck kommt, das Vollziehtsein, ist sein gesamter Lebensvollzug. Und es gab nur eine Gruppe von Menschen, denen Jesus gedroht hat. Denen Jesus mit drohenden Mahnworten begegnet ist. Und die Bibelkenner müssen ganz schnell darauf kommen, dass sie wissen, was für eine Gruppe von Menschen das gewesen ist. Die Selbstgerechten. Egal welches Gruppe. Die Selbstgerechten, die nämlich gedacht haben, sie sind gesund. Sie brauchen keinen Arzt. Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Aber mancher wähnt sich gesund und hat gar nicht realisiert, wie tief seine Krankheit ist. Und denen hat Jesus hat sie hart gemahnt. Jesus wendet sich also den Sündern zu. Das ist sein ganzes Leben. Und bei allem Feiern, bei aller Gemeinschaft, bei aller Freude, die sein Leben auch ausgemacht hat, der tiefe Zug seines Lebens ist, dass er dazu bestimmt ist, den Willen des Vaters zu tun. Und in Gethsemane betet der Herr, unter Tränen, unter Angst, mit Zittern und Zagen. Nicht dein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er geht diesen Weg ans Kreuz. Er geht diesen Weg ans Kreuz, weil wir als Menschen nicht in der Lage sind, die Konsequenzen der Sünde zu tragen. Es wäre unser Vergehen, es wäre unser Tod in alle Ewigkeit. Aber er ist der Herr. Er geht in den Tod hinein und überwindet ihn, verschlingt ihn von innen. Und in der Kraft seiner Auferstehung lässt er uns teilhaben an dem ewigen Leben vor Gott. Paulus beschreibt das in Römer 6, wie wir mit Christus getauft werden und mit ihm auferstehen werden. Es ist die Kraft des Sohnes Gottes, der den Willen des Vaters voll und ganz lebt. Und diese Solidarität Gottes in Jesus Christus brauchen wir, auf die sind wir angewiesen. Und wenn wir als Menschen leugnen, wir würden sie nicht nötig haben, bleiben wir heillos in dieser Welt. Unser Text endet in einer hochinteressanten Art und Weise. Da heißt es, siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Stimme aus dem Himmel, die Stimme des Vaters. Der Vater hat Wohlgefallen an dem Sohn. Er freut sich an dem Sohn. Und er gibt dem Sohn die Bestätigung des Heiligen Geistes, das symbolisiert wie eine Taube. Der Sohn erhält die Bestätigung, dass die Menschen sehen, er ist der Geistbegabte, der in der Vollmacht des Geistes des Vaters unterwegs ist. Aber wie wunderbar dieser Satz. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater freut sich über den Sohn. Und warum freut er sich über den Sohn? Und hier kommt dieses trinitarische Geheimnis, dieses Geheimnis der Dreieinigkeit. Nämlich das Geheimnis, dass Gott selbst in Jesus Christus mit Sündern solidarisch ist. Der Vater selbst. Der Vater freut sich darüber, dass sein Sohn solidarisch ist mit den Sündern. Dass er seinen Willen tut, nämlich den Willen ans Kreuz zu gehen, um die zu retten und zu lieben, die wieder in die Gemeinschaft des Vaters gerufen werden sollen. Der Vater freut sich, dass diese Hinwendung zu den Sündern geschieht. Der Vater freut sich in einer Freude, dass sein Sohn aus Liebe sein Leben hingibt. Und in der Lebenshingabe Jesu wird die Liebe des Vaters verwirklicht. Und deswegen heißt es in dem großen Christus-Hymnus in Philipper 2, dieser Christus-Hymnus, der immer passt, zu Weihnachten, zu Ostern: ein jeglicher von euch sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, obwohl von göttlicher Gestalt, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich als Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Und dann heißt es: darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu Christi sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei. Seine Erhöhung als Kyrios, als Herr, weil er den Willen des Vaters tut in seiner Hinwendung und Liebe zu den Sündern. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Taufe von Jesus ist das Vorzeichen für das ganze Heils- und Rettungswerk, das uns allen gilt. Und ihr Lieben, ich hoffe, dass keiner heute Morgen hier sitzt und denkt, ich habe das nicht nötig. Ich hoffe, dass keiner von uns heute Morgen hier ist und denkt, das brauche ich nicht. Sondern dass wir dankbar sagen dürfen: Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dass du für meine Schuld gestorben bist, damit ich frei vor dir stehen darf, aufrecht vor dir stehen darf und dich als meinen Gott loben und preisen darf, so wie wir es in dieser Anbetungszeit getan haben. Dann werden wir heilvolle Menschen für uns selbst und für andere. Amen. Ach so, wir wollen noch miteinander singen: Er ist der Erlöser, und danach bete ich mit uns.